Und ich dann eben nicht ganz nachvollziehen kann, wie er diese Versuche hier oder wie er das dann versucht hat, in diesem Vortrag zu problematisieren.
Ja, in dem Buch ist das alles dann noch einmal wieder überarbeitet. Das können wir jetzt natürlich jetzt nicht so schnell alles nochmal darstellen. Wir wollen ja erstmal anregen, also diese Diskussion überhaupt zu eröffnen, weil das sind die Fragestellen sind ja richtig. Man könnte jetzt den Text, die Texte habe ich auch da, was das die Frage bedeutet. Da gibt es ein Heidegger-Zitat aus seiner Zeit ganz am Anfang, nicht, was eine Frage ist. Und eine Formulierung von Sartre, dass es läuft also schon bei Heidegger darauf hinaus, dass die ganze Theorie durch die Frage im Grunde genommen schon vorweggenommen ist. Nicht? Wenn man falsch fragt, können die Antworten auch nur falsch sein.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Da man hat ja dann wenigstens die richtigen Fragen gestellt. Die Frage ist, das Kapital und Sartres Freiheitsbegriff wirklich zusammenzubringen, ob das gehen kann. Und dann wäre noch die zweite Frage, ob, um festzustellen, dass das nicht geht, man es erst einmal versuchen muss. Nicht? Weil das kann man ja nicht durch ein assertorisches Urteil einfach so mal so sagen. Das ist dann, wie Hegel sich mal ausdrückte, nicht? Die eine trockene Versicherung ist genauso trocken wie die gegenteilige. Nicht? Das geht natürlich nicht. Also so gesehen ist es dann schon wichtig, da manche Arbeit dann doch mal sich zu Gemüte zu führen, also damit man in dieser Hinsicht daran weiterarbeiten kann. Wobei ich natürlich zusätzlich dann auch mal nochmal diese Minima Moralia zum Begriff der Monade von Walter Benjamin und was Adorno über die Monade schreibt, das könnte man auch nochmal zu Gemüte führen. Also für die Vermittlung, die in der Minima Moralia vorliegt, ist das ja unheimlich wichtig, dass die gesamte Gesellschaft in den Individuum sich noch einmal spiegelt. Nicht? Und das Moment kommt mir, wenn man das vom Sartre her interpretiert, etwas zu kurz. Nicht?
Aber vielleicht kennst du dich, glaube ich, sicher besser aus als ich. An der Stelle noch mal etwas zum Freiheitsbegriff bei Sartre kurz sagen. Also ich habe das sehr lange nicht mehr intensiv bearbeitet und kann nur noch Bruchstücke aus einer früheren Beschäftigung reproduzieren. Dann könnten wir ja noch mal versuchen, aus unserer Sicht den Zusammenhang zwischen Freiheit aus sartrischer Perspektive und den Bedingungen, die durch das Kapitalverhältnis gesetzt sind, etwas zu thematisieren. Und ja, zu versuchen zu beantworten, was eigentlich der Status des Individuums im Kapitalismus meint oder ist.
Ja, ich hatte das selbst mal vor sehr langer Zeit auch mal gründlich gemacht, auch den Existenzbegriff bei Sartre. Also ein Merkmal ist...
Also Existenzbegriff und dann vielleicht zum Freiheitsbegriff, worin...
Ja, das hängt eng miteinander
zusammen.
Zusammen in dem Fall. Das hängt damit zusammen, dass der Existenzialismus Sartres sich von denen, das hat Manfred Dahmann ja auch bemerkt, nicht, dass Adorno da von seiner Kritik an Kierkegaard herkommt. Nicht? Im Kierkegaard-Buch finden wir auch erste Elemente auch schon einer Kritik an Heidegger. Und implizit, also bevor Sartre das geschrieben hat, auch schon eine dann an ihm. Also im Grunde genommen war Adorno dann schon mit seiner Kritik fertig, bevor er den Gegenstand nochmal zur Kenntnis genommen hat, wenn man es genau nimmt. Aber die Besonderheit jetzt dieses französischen Existenzialismus oder Sartrismus, könnte man den ja auch nennen, ist eine spezifische französische Tradition des Rationalismus. Nicht? Das ist der kartesische Rationalismus spielt im Gegensatz zu Heidegger da eine sehr große Rolle. Und gerade da liegt natürlich auch das Problem, das Dahlmann dort hat, dass bei ihm das dann auch, also das Subjekt und das Kapital dann auch so dualistisch werden. Das ist ein Überbleibsel sozusagen aus dieser Tradition, sodass dann Sartre dann, also Descartes verpflichtet bleibt, nicht? Substanzdualismus, also Ego cogito und Res extensa, also die sind beide also unvermittelbar getrennt oder vermittelbar sind sie dann über die Zirbeldrüse oder durch einen ontologischen Gottesbeweis, nicht? Den Sartre übrigens an manchen Stellen sogar, also ein ontologisches Argument dann in Anspruch nimmt, nicht? Und also in einem Roman ist es eigentlich das erste Mal, also wo Sartre da seinen Existenzbegriff thematisiert, also der Ekel. Nicht? Merkwürdigerweise hat man mir irgendwie das, damals, als ich noch irgendwie in der 10. Klasse war, gab es das irgendwie von der Schule geschenkt. Wichtig ist es vor dem Erscheinen, also von das Sein und das Nichts, nicht? Das ist 42 erschienen, bestimmt Marx, also sein Existenzbegriff, also 1938 bereits schon. Nicht? Das Wesentliche ist das Zufällige, schreibt er dort. Die Existenz ist nicht, wenn man sie definieren will, das Notwendige. Existieren, das heißt einfach Dasein. Die Existierenden, das heißt einfach Dasein. Die Existierenden erscheinen, sie lassen sich antreffen, aber niemals kann man sie herleiten. Es gibt Leute, glaube ich, die das begriffen haben. Sie haben versucht, dieser Zufälligkeit Herr zu werden, indem sie ein notwendiges, ein in sich begründetes Sein erfanden. Kein notwendiges Sein aber kann die Existenz erklären. Die Zufälligkeit ist nicht ein falsches Scheinen, eine äußere Erscheinungsform, die man verscheuchen kann. Sie ist das Absolute und mithin das vollkommen Zwecklose. Also dieses Moment der Kontingenz ist natürlich auch bei Dahlmann explizit immer wieder nicht? Und dieser Existenzbegriff ist dann gar nicht so von Heidegger kommend. Trotz also Heidegger Rezeption von Sartre. Nicht? Er wird also von den klassischen Unterscheidungen existere, also existentia und essentia, wie das mal hieß, oder existentia und also Existenz und Wesen, diese Begriffspaare aus dem Lateinischen, die in der christlichen Scholastik da also eine große Rolle spielten, nicht? Existentia, essentia, nicht? Damals hatte ich das dann aus der ganzen Tradition hergeleitet. Das kann man jetzt nicht machen. Das haben wir dann in anderen Sendungen noch auch schon mal gemacht. Da spielte dann auch die Leistung des Subjekts bei der Abstraktion der allgemeinen Begriffe dann seit Aristoteles da eine Rolle. Nicht? Und damit wird im Grunde genommen ja so eine Substanzmetaphysik bereits an sich schon sagen, hintertrieben, nicht? Bis es dann irgendwann mal über den Nominalismus und den Rationalismus und Materialismus der nachkartesianischen Zeit wird das ja in Frage gestellt. Und ja, da haben wir dann auch diese kartesianische dann Ausgangsposition, nicht? Also kartesisch heißt ja auch immer nominalistisch letztendlich. Also eine des Zweifels, nicht? Die aus der Tradition Montaigne also auch stammt. Und das bestimmt jetzt diesen ontologischen, das ist ja ein ontologischer Ansatz, bei Sartre, nicht? Beim Fürsichsein oder pour soi. Also das bedeutet also, dass der Ansatz bei Sartre nicht bloß methodisch, sondern ontologisch zu verstehen ist. Was ihn dann doch, und das sieht Manfred da mal wohl etwas anders, also in die Nähe des subjektiven Idealismus Fichtes dann auch bringt. Nicht? Der ja auch diese Entgegensetzung von Existenz und Essenz dann findet. Also das dem Fürsichsein und dem Kapital, also wie wir das hier dann immer wieder gehört haben. Nicht? Und das führt dann also zu dieser Entfremdung der Freiheit. Davon war ja da auch immer wieder die Rede. Nicht? Die Welt ist also frei von Zweck und Hoffnung. Nicht? Also bei Sartre, bei Cartesius, also Descartes, war das noch so, dass es die Welt eine der Berechenbarkeit war, nicht? Die auf das Wissen und Handeln antwortete. Während bei Sartre wird sie ja zu einem Zirkel von Enttäuschung und Misserfolg. Und das hat mehr und damit zu tun mit dem Zusammenbruch der traditionellen Welt, nicht? Oder was dann Georg Lukács schon mal transzendentale Obdachlosigkeit genannt hat. Nicht? Was man dann Sartre gut noch anschreiben kann, gut anschreiben kann, ist dann, dass sein Denken nicht in trotz allem nicht zum Irrationalismus, also nicht zu einer Revolte gegen die Vernunft führt. Nicht? Das haben wir ja später gegen Ende des 20. Jahrhunderts ja oft gehabt. Nicht? Also auch das ist vorgeprägt von Kierkegaard, nicht? Diese objektlose Innerlichkeit, nicht? Die Adorno da ja auch kritisierte. Und Sartre hat das kartesische Cogito natürlich jetzt in mehreren Traditionen interpretiert. Nicht? Einerseits die Hegelsche natürlich, Phänomenologie des Geistes, dann also das Selbstbewusstseinskapitel bei Hegel und dann natürlich Heideggers Sein und Zeit. Nicht? Also ich kann da ja nochmal, die Erscheinung wird nicht von irgendeinem von ihr verschiedenen Existierenden getragen, sie hat ihr eigenes Sein. Das erste Sein, dem wir in unseren ontologischen Untersuchungen begegnen, ist als das Sein der Erscheinung. Ist es selber eine Erscheinung? Das sieht zunächst so aus. Das Phänomen ist das, was sich manifestiert und das Sein manifestiert sich sich allen in irgendeiner Weise, da wir darüber sprechen können und ein gewisses Verständnis davon haben. Somit muss es ein Seinsphänomen geben, eine Seinserscheinung, die als solche beschreibbar ist. Das Sein wird uns durch irgendein Mittel des unmittelbaren Zugangs, Langeweile, Ekel und so weiter enthüllt werden. Und die Ontologie wird die Beschreibung des Seinsphänomens sein, wie es sich manifestiert, das heißt ohne Vermittlung. Also das Sein und das Nichts. Damit wird, und das steht dann ja auch in die Tradition an Heideggers, die Differenz von Dingen an sich selber betrachtet und Erscheinung, also für uns im metaphysischen Sinne, unterlaufen. Nicht? In die Erscheinung, das Sein nicht verhüllt, sondern enthüllt. Nicht? Und da heißt es dann, das Sein eines Existierenden ist genau das, als was es erscheint. Und hier hätte Dahlmann gerade den Vergleich mit Adorno dann machen können. Nicht? Adornos hat ja in der Metakritik der praktischen Philosophie in der negativen Dialektik genau das zum Thema gemacht. Nicht? Das beim intelligiblen Charakter, der ist natürlich für Dahlmann auch insofern wichtig, obwohl er jetzt den Ausdruck da nicht verwendet. Er spricht ja immer von Autonomie. Nach Kant soll der ja gerade autonom sein, nicht? Das denn, und Adorno spricht dann davon, dass das Verhältnis dann jetzt also von Natur und Freiheit, auch zweiter Natur und Freiheit, nicht? Das Kapital wäre ja dann zweite Natur, dass das nicht ineinander aufgeht, nicht? Obwohl die Subjekte weitgehend, indem sie die Dinge selber hervorbringen, ja auch Ding an sich sind, nicht? Das hat Adorno aber mehr aus Kant erschlossen. Er hätte es auch bei Sartre machen. Und Sartre wird in diesem Kontext ja auch sogar erwähnt. Nicht? Wobei jetzt der Rationalismus Sartres auch seine Grenze hat, nicht? Also er kritisiert dann durchaus diese Tradition, Selbstbewusstsein in eine Reflexionstheorie zu fassen, nicht? Das hängt damit zusammen, dass es die Dasheit, also dass das der Existenz für ihn eine sehr große Rolle spielt, nicht? Wobei dann die Existenz ja, dass sein Existieren, sagt, ist en soi und pour soi, also an sich und für sich zugleich. Nicht? Das setzt aber jetzt doch noch etwas voraus, nicht? Und dann betont Sartre, das nicht reflexive Bewusstsein ermöglicht erst die Reflexion. Es gibt ein präreflexives Cogito, das die Bedingung des kartesischen Cogito ist. Das sind Argumente, die auch von Schelling natürlich angebracht worden sind in der Descartes-Kritik. Nicht? Was bedeutet das? Also die Gewissheit des Ego Cogitans. Also, ich kann ja alles Mögliche bezweifeln. Nur das Zweifeln kann ich nicht bezweifeln. Zweifeln ist Denken. Also existiere ich, nicht? Als denkendes Wesen. Also das Ego Cogitans existiert. Und das ist eine Erkenntnisgewissheit, aber letztendlich, weil er das Denken etwas Bezweifelbares ja haben muss, also etwas Bezweifelbares überhaupt. Also
etwas gehen muss, das bezweifelt werden kann.
Ja, und insofern, da das ja auch für das Selbstbewusstsein selber geht, hier, also für das Verhältnis jetzt hier von an sich und für sich im sartrischen Sinne, bedarf es dann doch eines präreflexiven Cogito. Also wir müssen immer schon mit uns vertraut sein, wenn wir uns selber setzen wollen, nicht? Also jetzt über den methodischen Zweifel oder wie auch immer. Also da hat Sartre natürlich etwas durchaus entdeckt, wobei er aber das Sein eines Existieren ist genau das, als was es erscheint, ist natürlich etwas, was jetzt hinter Kant dann doch etwas zurückfällt. Nicht? Und das ist das, was Adorno dann immer aufgegriffen hat.
Also ich würde ganz gerne, gerade im Hinblick auf die Bestimmung von Freiheit, Existenz, nochmal ganz kurze Zitate von Sartre bringen, auch unter dem Aspekt, dass wir dann den Status des Individuums im Kapital und den Bedingungen des Kapitals sozusagen nochmal diskutieren im Zusammenhang mit Sartre. Ich kann dazu mal aus das Sein und das Nichts ganz kurze Stellen
vortragen. Hast du die alte Auflage?
Ich habe die alte Auflage, nicht die neue. Also nicht die über die Maßen gelobte neue Übersetzung von das Sein und das Nichts, sondern noch die erste von nach, wer hat die übersetzt damals? Justus Stieler. Und Karl August Ott und Alexa Wagner, letzte Ausgabe von 1976. Da heißt es auf Seite 610 unter Freiheit und Geworfenheit die Situation. Das entscheidende, vom gesunden Menschenverstand gegen die Freiheit benutzte Argument besteht darin, uns an unsere Ohnmacht zu erinnern. Weit entfernt, dass wir unsere Situation willkürlich ändern können, scheint es sogar, dass wir nicht einmal uns selbst ändern können. Ich bin weder frei, dem Schicksal meiner Klasse, meines Volks, meiner Familie zu entgehen, noch auch mir Einfluss oder ein Vermögen zu schaffen, noch meine unbedeutendsten Neigungen oder meine Gewohnheiten zu besiegen. Ich komme als Arbeiter zur Welt, als Franzose mit Herpes-Syphilis oder Tuberkulose. Die Geschichte eines beliebigen Lebens ist die Geschichte eines Scheiterns. Dann heißt es eine weitere Stelle. Demnach ist eben der Entwurf einer Freiheit überhaupt eine Wahl, zu der das Vorhersehen und die Duldung von im Übrigen irgendwelchen Widerständen gehört. Nicht nur schafft die Freiheit den Rahmen, in dem die im Übrigen Indifferenten an sich sich als Widerstände enthüllen, sondern ihr Entwerfen selbst ist ganz allgemein ein Vorhaben, in einer widerständigen Welt durch Besiegung ihrer Widerstände etwas zu tun. Jedes freie Entwerfen überblickt, indem es sich projektiert, den Spielraum an Unberechenbarkeit, der der Unabhängigkeit der Dinge zu verdanken ist. Und zwar gerade, weil diese Unabhängigkeit das ist, was von dem aus eine Freiheit sich konstituiert. Sobald ich projektiere, in die nächste Stadt zu fahren, um Peter aufzusuchen, sind die geplatzten Pneus, der Gegenwind, tausend vorhersehbare und unvorhersehbare böse Zufälle in meinem Entwurf gegeben und machen seinen Sinn aus. Und eine letzte Stelle. Indessen setzt die Existenz des anderen meiner Freiheit eine faktische Grenze. Denn durch das Auftauchen des anderen werden tatsächlich gewisse Bestimmungsstücke sichtbar, die ich bin, ohne sie gewählt zu haben. Nun bin ich tatsächlich Jude oder Arier, schön oder hässlich, einarmig und so fort. Alles das bin ich für andere und habe keine Hoffnung, jemals diesen Sinn zu erfassen, den ich draußen habe, erst recht nicht, ihn jemals zu verändern. Das Sprechen allein lehrt mich, was ich bin. Abgesehen davon wird dieses Was immer nur als Gegenstand leerer Intentionen vorhanden sein. Seine unmittelbare Kenntnis ist mir für immer versagt. Das unter dem Aspekt der Bedeutung oder der Diskussion über den Status des Individuums im Kapitalismus bedeutet erstmal aus sartrischer Perspektive, ich kann mich immer wieder neu projektieren, ich werde immer wieder auch scheitern.
In dem Kontext, das ist in der neuen Ausgabe 838, fällt ja die Formulierung, die sehr berühmt ist, nicht? Wir sind verdammt zur Freiheit oder verurteilt zur Freiheit, der wird hier übersetzt. Da wird auch nochmal deutlich dieses präreflexive Cogito dabei bei Sartre. Also die eine Textstelle möchte ich hier nochmal bringen. Also wir haben festgestellt, dass das für sich frei sei. Aber das bedeutet nicht, dass es sein eigener Grund sei. Also hier haben wir auch die Differenz von Autonomie und Freiheit da nochmal. Nicht? Wenn frei sein sein eigener Grund sein bedeutete, müsste Freiheit über die Existenz ihres Seins entscheiden. Und diese Notwendigkeit lässt sich auf zwei Arten verstehen. Zunächst müsste die Freiheit über ihr Freisein entscheiden. Das heißt nicht nur, dass sie Wahl eines Zwecks wäre, sondern Wahl ihrer selbst als Freiheit. Das würde voraussetzen, dass die Möglichkeit, frei zu sein und die Möglichkeit, nicht frei zu sein, in gleicher Weise vor der freien Wahl einer von ihnen existierten. Das heißt, vor der freien Wahl zu sein, das heißt im Grunde, die das zu sein wählte, was sie schon ist, wären wir unendlich weiter verwiesen, denn sie bedürfte einer anderen, früheren Freiheit, um wählen zu können. Und so fort. Also schlechter Regress. Tatsächlich sind wir eine Freiheit, die wählt. Aber wir wählen nicht, frei zu sein. Wir sind zur Freiheit verurteilt, in die Freiheit geworfen oder, wie Heidegger sagt, ihr überantwortet. Und wie man sieht, hat dieses Überantwortetsein keinen anderen Ursprung als eben die Existenz der Freiheit. Also das ist, was für Dahlmann ja da eine sehr wichtige Angelegenheit ist, nicht? Und man könnte jetzt auch nochmal, also Situation und Freiheit, das hat er ja auch immer wieder betont, nicht? Also dass die Situation ist also die Grenze der Freiheit, nicht? Grenze der Freiheit als einer Faktizität, nicht? Freiheit existiert nur in einer Situation, in der diese überschritten oder anerkannt, hingenommen, geleugnet wird, gar unterwirft man sich der Situation. Die Situation ist der Platz, den ich einnehmen muss, sofern ich leiblich existiere. Dies geht zurück bis zum Platz der Geburt. Dies ist die erste Bestimmung von Situation. Da sieht man, dass Dahlmann dann doch den Sartre nicht ganz falsch da gegen viele Anwürfe verteidigt. Nicht? Das kann man hier an dieser Stelle sehen. Nicht? Die Situation, aber die ist unterschieden jetzt vom Kapitalverhältnis, das muss man dann ja auch nochmal sehen. Nicht? Das eine ist eher von Handlung aus gesehen, nicht? Situation und Handlung. Nicht? Also die unendliche Freiheit macht sich nur bemerkbar, wenn sie einen Zwang überschreitet. Nicht? Das hat dann auch schon Ähnlichkeiten mit Adornos Formulierung, der sich ja mit Sartre häufiger auch mal beschäftigt hat. Nicht? Also dieses Moment dann ja auch anerkennt. Also da wäre jetzt Dahlmanns Intention weiterentwickelbar. Nicht? Also wenn man da dann nochmal auf die Quellen dann wieder noch zurückkommt. Dahlmann hat ja, sonst wäre das Buch 10.000 Seiten lang, nicht auch noch alle Quellen dafür noch geliefert. Das wäre natürlich für den Philologen praktisch. Aber das
nur die Frage ist ja, was bedeutet diese, sage ich mal, sartrische, existenzialistische Bestimmung von Freiheit oder Freisein unter den Bedingungen, in die wir ja geboren werden. Also sprich immer in den Bedingungen des Kapitalverhältnisses oder des Kapitalismus. Das ist das eine. Das zweite ist, vielleicht kann sich ja das Kapitalverhältnis nur permanent reproduzieren unter der Voraussetzung, dass wir ein solches Verständnis von Freiheit haben, wie es das Existenzialistische ist. Ich weiß nicht, ob du
Ich habe hier noch, weil du vorhin ja noch von diesem Wahn immer alles definieren zu wollen, nicht? Was Adorno ja in der Einführung in die philosophische Terminologie hat ein ganzes Kapitel über Definitionen, nicht? Und hat auch die positivistischen Theoretiker da und Mathematiker da herangezogen, nicht? Und meint, dass also philosophische Begriffe oder historische Begriffe allgemein, mit Nietzsche meint er das, lassen sich gar nicht definieren, nicht? Das hätte Manfred jetzt aber auch noch von Sartre selber nehmen können, nicht?
Ja, hat's aber nicht getan.
Komischerweise. Sartre in nicht? Also die Seinsweise des Menschen ist ja Freiheit. Also ganz anders als bei Heidegger, das Dasein ist da ja auf den Tod bezogen. Es ist noch nicht möglich, das Freiheitsproblem in seinem ganzen Umfang zu behandeln. Denn die bisher vollzogenen Schritte zeigen klar, dass die Freiheit keine Fähigkeit der menschlichen Seele ist, die isoliert betrachtet und beschrieben werden kann. Was wir zu definieren versuchen, ist das Sein des Menschen, insofern die Erscheinung des Nichts von ihm bedingt wird, und dieses Sein ist uns als Freiheit erschienen. So ist die Freiheit als die für die Nichtung des Nichts erforderliche Bedingung keine Eigenschaft, die unter anderem zum Wesen des menschlichen Seins gehört. Die menschliche Freiheit geht dem Wesen des Menschen voraus und macht dieses möglich. Das Wesen des menschlichen Seins steht in seiner Freiheit aus. Was wir Freiheit nennen, ist also unmöglich vom Sein der menschlichen Realität zu unterscheiden. Nicht, also das ist, man kann das nicht isoliert in irgendeiner Form definieren. Nicht? Das ist immer dann schon, also da ist Sartre auch schon auf dem Sprung, da seine eigene Theorie zu überschreiten, was er ja dann auch später da in, wie heißt das noch, die Dialektik?
Dialektische Vernunft.
Kritik der dialektischen Vernunft. Vernunft. Ja. Ich weiß nicht, wie das übersetzt worden ist. Da ja auch dann macht. Nicht? Das, und hier sehen wir ja auch also aktuelle Problematiken, die Dahlmann auch angerissen hat. Nicht? Also mit der Leib-Seele-Problem, der Neurowissenschaft und diese Dinge. Nicht? Christine Zuntke hat das ja ausführlich auch mal analysiert. Das könnte man hier natürlich auch in dieser Hinsicht bei Sartre dann auch wiederum finden. Wir, also an dem Zitat eben findet man das auch. Nicht? Oder auch in der Psychoanalyse, nicht? Wenn man da so alte Artikel aus der Psyche oder so sieht, wo über Instinkt, Verlust, nicht? Und Deutungsvermögen der Menschen gesprochen wird, nicht? Dass dort ein Instinktverlust stattfindet, das ist ja gerade das, was dann tatsächlich einen zur Freiheit verurteilt. Wenn wir keine Verhaltensregeln haben, die uns angeboren sind, sondern die wir erst selber schaffen müssen, und jedes Individuum für sich, liegt hier ja ein Moment von Freiheit, auf das Dahlmann ja hinaus will. Nicht? Das ist, kann man sozusagen noch tiefer legen wie ein Manta. ich denke mal, wir werden nicht jetzt noch auf Foucault noch näher.
Nein, ich glaube, dazu ist die Zeit einfach nicht.
Dazu ist die Problematik auch zu interessant. Nicht? Und vor allen Dingen brauchen wir auch noch. Ach, Georg, wo ist er? Was nehmen wir? Ja, da brauchen wir. Gleich ein Militär, der General, das ist gut. Ja, dann haben wir nochmal Kreisler.
Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann. Die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hat drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jingel werden müssen. Doch Gottes Wege sind einmal verworren und diskret. Obwohl der Sohn studierte auf der Universität, hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nix wie Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie noch nicht, der arme Mensch ist General. Es ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht umher und tut sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spielt Soldat, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlägt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General. Sie haben noch drei Töchter und die machen ihnen Ehre. Die erste ist verheiratet, ich glaube mit der Chauffeur. Die zweite ist sogar mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten, so sagt er. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, weil sie kennt zu viele Leid. Doch muss man dabei einräumen dem Kind, dass es zumindest bei der Sache gut verdient. Und nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert. Links, zwei, drei, vier, fünf. Links, zwei, drei, vier, fünf. Naja, er ist ein General. Da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne. Denn wenn die anderen salutieren, das hat er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt. Und wenn er träumt, ist er ein Held. Dann wacht er auf und kriegt dann Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goy mit einem Horn. Na, sagen Sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General.
Ja, wir könnten natürlich noch die Foucault-Kritik bringen, aber das schaffen wir dann schon gar nicht mehr, weil ja schon die Sartre-Studie das in sich hatte. Nicht? Das ist ja auch sind 400 Seiten und mit sehr vielen Bezügen zur neuen Marx-Lektüre, die wir immer nur andeuten konnten. Das sind also diese unterschiedlichen Traditionen, mit der sich Manfred Dahmann auseinandergesetzt hat. Und auch wenn da manche Haken noch sind, die nicht sein müssten, ist nur zu empfehlen, sich das anzueignen und vielleicht auch sich anregen zu lassen, die Autoren, auf die er sich da immer bezieht, dann auch mal zu rezipieren. Einige haben wir ja auch schon zitiert.
Im Original zu lesen.
Moment.
Die, auf die er sich bezieht, auch mal im Original zu studieren.
Ja, das ist ja Aufgabe seines Buches auch gewesen, die Leute da hinzulocken, nicht? Viele haben ja auch sich da im Anschluss dann auch mit Sartre beschäftigt. damals, als diese Diskussion stattfand, war ja auch Thierry Konstreich, den wir da auch zitiert haben, auch hatte auch Sartre verwendet. Wobei er als Psychoanalytiker, der ist natürlich im Laufe der Jahre auf andere Bahnen kommen musste. Nicht? Die sartrische Psychoanalyse, wenn man sie so nennen will, ist ja eine andere. Nicht? Da ist dann, man wählt Neurotiker zu sein. Und da zeigt sich aber auch, dass das Wählen zwar frei ist, nicht? Aber nicht aus sich selbst heraus, sondern weil man verurteilt ist, frei zu sein. Nicht, wir können ja nur neurotisch werden, weil wir eine freie Entwicklung.
Na, ob die so frei ist, aber das diskutieren wir besser dann mal.
Ja, das wäre jetzt wieder eine neue Frage. Ja, diese prinzipielle Freiheit, zu der wir verurteilt werden, die lässt sich ja nicht leugnen, weil das mit dem Menschsein eng verknüpft ist.
Dass wir eine Kausalkette von vorne beginnen können, selber setzen. Einen Zweck in der Natur realisieren, der zuvor nicht gegeben war.
Ja, das ist dann eine weiter, also eine Stufe weiter sozusagen auf der Leiter. Da sind wir dann ja schon etwas weiter in der Entwicklung, nicht? Ja. Da geht es dann um Zwecke. Und wenn wir von Zwecken sprechen, müssen wir auch immer von Freiheit und wenn in einem ganz minimalistischen Sinne sprechen, nicht? Selbst bei einem Hund gibt es dieses Moment von Freiheit. Nicht? Der muss nicht nach einem vorgeschriebenen Leitfaden einen Knochen verzehren. Nein. Oder nein. So etwas. Nein. Nein. Also gründet auch die Freiheit in der Natur. Also es ist eine Potenz, also Freiheit ist auch eine Potenz der Natur letztendlich. Nicht? Und das finden wir auch bei Sartre ja noch. Nicht?
Also ist nicht alles durchgängig determiniert bei lebenden Objekten oder lebenden Wesen.
Also ist nichts situationslos. Nicht? Die erste Situation findet bei der Geburt statt. Freud hat das dann Geburtstrauma genannt. Nicht? Durch diesen engen Kanal sich rauszuzwängen, nicht? Oder rausgedrückt zu werden, das ist ja gar nicht schön, wo man das so wohlig in der Gebärmutter hatte. Nicht?
Raus. Na gut.
Und niemand fragt einen, ob man überhaupt geboren werden will.
Ja, deshalb sagt eine französische Psychoanalytikerin, nämlich Jacques Michel, dass alle Utopien letztlich dahin gründen, dass wir diesen Urzustand wiederherstellen wollen, in dem wir sorgenfrei existierten, nämlich durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden, versorgt werden, es warm ist. Und ja.
Ja, das ist. Ich überlege nochmal, ob wir nochmal Kreisler. Also wenn wir die Leute jetzt in die Politik schicken, dann müssen sie ja wissen, was ein Politiker ist. Und wir haben am Anfang den schon gehabt. Oder nee, was? Gar nicht mal. Nee, noch viel besser. Das passt nämlich gerade von der Zeit her. Der Hund.
Und die Gedankensplitter von Manfred werden an anderer Stelle dann zitiert.
Ja. Im neuen Sanfras sind einige Gedankensplitter, aber die sind sehr interpretationsbedürftig. Das müsste er eigentlich selber machen, aber das schaffen wir heute dann nicht. Wieder mal nicht.
In Wien, wo die Stadt am verschwiegensten ist, sitzt oft der Herr Meier beim Wein. Und um 10, wenn der Wein am gediegensten ist, kommt er langsam ins Reden hinein. Und dann sagt er, ich lese in der Zeitung nur von Rüstung und Kriegsvorbereitung. Man will jetzt die Welt ausradieren und die Wiener Stadt atomisieren. Also bitteschön, ich will ja nichts sagen, aber eins liegt mir sehr schwer im Magen. Wenn jetzt ein Krieg kommt, sagen's, was geschieht dann mit mein Hund? Mein Hund ist gewiss kein ordinärer Fackerbund. Und wenn die Kugeln plötzlich knallen und die Raketen aber fallen, was macht der Hund? Ja, Kruzifix. Wenn er auch bellt, das nützt ihm nichts. Es könnte ja sein, ein General wird leicht verrückt, ein General, ne? So dass er irgendwie aufs falsche Knopferl drückt. Dann geht am Ende die ganze Welt zugrund. Das wäre fürchterlich, denn was macht dann mein Hund? In China, wo jetzt die Chinesen regieren, dort wünschen sich die Wiener Stadt fort. Das heißt nicht, dass dort nur die Bösen regieren, aber die Guten sind auch nicht sehr gut. Und die Russen, die schreien zwar Genossen, aber ich will mich auf die nicht verlassen. Wenn Russland und China zusammen marschieren, kann Österreich kapitulieren. Also ich hab Kommunisten nicht sehr gern, aber ich würde mich trotzdem nicht ärgern. Nur eines frage ich mich, was geschieht dann mit meinem Hund? Mein Hund frisst täglich 30 Decker feinsten Schlund, gescheit, ne? Wenn jetzt ein Russe neben mir sitzt, der auf das Hundefutter spitzt und es ihm wegnimmt und es frisst, dann wird mein Hund kein Kommunist. Am besten wär's, die Russen bleiben in Russland stehen und die Chinesen bleiben in China, dort ist schön. Denn so ein Krieg ist doch auf keinen Fall gesund. Mir kann's ja wurscht sein, aber sagen's, was macht mein Hund?
Ich studierte in Moskau im Studio Komsorgewski, erlebte mit der Arbeit Stanislavskis Meyerhold Tairov. Die große Oktoberrevolution habe ich mit Begeisterung anerkannt. In Orel, in der Zeit des Kriegskommunismus, organisierte ich und leitete ein Kindertheater, wo durch ästhetische Erziehung die Bespritzorniki erzogen werden sollten. Bespritzorniki beobachtslosen.
Verwahrlos. Ja, Makarenko schreibt.
Ja. In Riga leite ich ein illegales revolutionäres Theater. Deshalb begeisterte mich der ungeheure Hass Brechts gegen das Philistertum und gegen Spießbürgertum. Und gegen die banale Veroberung historischen Dramen.
Diese Stimme, die ihr da eben gehört habt, die ist die von Asia Latsis, einer Regisseurin, Schauspielerin, Kulturkritikerin